Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein kann unter euch. Das war schon ein paar Mal der Fall. Ich erinnere mich gerne zurück an viele schöne Begegnungen, die wir hatten. Und dass ich heute Morgen hier zu euch sprechen darf, ist für mich eine Freude, eine besondere Ehre. Und auch das Lied, was wir gerade gesungen haben, das führt genau richtig in das Thema hinein, was es mir heute geht. Ihr habt mir nämlich die Möglichkeit gegeben, an diesem Sonntag und am nächsten Sonntag sogar auch noch zu meinem Herzensanliegen etwas zu sagen, was mich besonders bewegt. Und zwar ist das unser Auftrag, den wir haben als Christen, als Gemeinde Jesu, auch gerade, dass Gott uns in diese Welt hineingestellt hat, um auch Menschen zu Jesus zu führen. Und das Anliegen, um was es jetzt geht, ist Evangelisation. Und das ist mein Herzensanliegen, dafür stehe ich, dafür arbeite ich bei der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden und bin ganz besonders im Bereich Evangelisation aktiv. Freue mich, dass das gut gelingt, auch gerade mit den Ausstellungen, die wir machen an verschiedenen Stellen. Und würde euch gerne ein bisschen einfach mit hineinnehmen in mein Herzensanliegen. Und ich freue mich besonders, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt, dass ihr extra die Uhr dafür umgestellt habt. Weil eigentlich ist es ja jetzt erst 22:30, ne? Und wir haben dann bis 12 noch richtig Zeit, anderthalb Stunden heute und nächstes Mal haben wir dann auch noch Zeit für das Anliegen. Und ich hoffe, es wird uns nicht langweilig dabei. Falls es jemand langweilig wird, habe ich etwas mitgebracht. Und zwar habe ich an die Ränder von den Stuhlreihen solche Hefte hingelegt. Und wenn ihr die mal eben durchgebt, das wäre super, von innen nach außen durch die Stuhlreihen, dass vielleicht jeder so ein Heft hat, weil das werden wir brauchen, auch jetzt in der nächsten halben Stunde. Und es kann sein, dass jemand sagt, ich würde auch gerne was mitschreiben, dann gibt es auch die Möglichkeit, einfach einen Stift zu nehmen, vielleicht kann man die auch durch die Reihen geben, genau, dass wenn jemand etwas mitschreiben will, dass man das machen kann. Dass man das, was wir sagen, worüber wir nachdenken, auch mit nach Hause nimmt. Genau. Dieses Heftchen ist vor einiger Zeit entstanden in der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden zum Thema Evangelisation, missionarische Gemeinde, Wege zu den Menschen finden. Das ist unser großes Anliegen. Und da sind einfach ein paar Ideen drin im Blick auf Evangelisation. Die werden wir nicht jetzt alle behandeln, sondern das kann man dann auch noch weiter nachlesen und auch als Anregung mit nach Hause nehmen. Was ich mit euch aus diesem Heftchen machen will, ist, auf der letzten Seite, ganz hinten, müsste so ein Blatt liegen. Genau, wenn ihr das findet. Und auf dem Blatt ist nämlich der Bibeltext für heute Morgen drauf, über den wir nachdenken wollen. Und auf der Rückseite ein kleines Bild, eine kleine Grafik, wo man dann auch etwas mit eintragen kann, wenn man möchte. Wenn ihr sagt, nee, das kann ich mir gut so selber merken, alles freiwillig, kein Zwang, nicht wieder eine Schule, niemand muss einen Bogen hinterher abgeben, ausgefüllt abgeben, sondern einfach nur als eine Hilfe für uns. Aber ich dachte gerade auch im Blick auf den Bibeltext, weil der Bibeltext, der meiner Predigt heute zugrunde liegt, ist ein bisschen lang. Und deswegen dachte ich, ist es besser, wenn man denn etwas vor Augen hat. Und der Bibeltext steht hier Hoffnung für alle, Johannes 4, die Frau am Brunnen, kennt man vielleicht, genau, diese biblische Geschichte. Und ich dachte, dass es jetzt nicht lang wird, wenn wir den Bibeltext lesen, dass wir es vielleicht so machen können, dass wir den Text in verteilten Rollen lesen. Wäre das möglich? Deswegen habe ich das so gemacht, dass der Bibeltext in verschiedenen Farben ausgedruckt ist. Da ist einmal die schwarze Farbe und das wäre das, was der Erzähler, der Evangelist hier sagt und berichtet. Also ein Erzähler, jemand, der den schwarzen Text einfach so druckt. Und dann geht es ja um das, was Jesus sagt. Und es wäre schön, wenn das Blaue, was blau gedruckt ist, das ist das, was Jesus gesagt hat. Wörtliche Aussagen von Jesus, die in diesem Text drin vorkommen. Und dann haben wir noch rote Farbe und das ist das, was die Frau sagt. Hier geht es ja um ein Gespräch zwischen Jesus und einer Frau, einer samaritanischen Frau. Und das wäre auch super, wenn jemand das lesen könnte, was die Frau sagt. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn das eine Frau wäre, eine Frauenstimme. Das spricht, wenn wir es in verteilten Rollen lesen. Und dann gibt es noch ein bisschen was in Grün. Das sind die Jünger. Die haben nicht so viel zu sagen hier in diesem Abschnitt. Nur ganz wenige Sätze auf der rechten Seite. Und dann gibt es noch etwas in Gelb. Das ist das, was die Leute aus Samaria dann zum Schluss sagen. Das ist auch nicht viel. Genau. Und ich wollte gerne fragen, ob jemand mitlesen würde, dass ich das nicht alleine machen würde. Wer ist des Lesens kundig? Super. Eine Person ist schon mal des Lesens kundig. Das ist ganz, ganz toll. Und hier haben sich schon zwei gemeldet. Einer von euch, liest du die Frau? Das wäre super, genau. Und liest du den Erzähler? Das wäre klasse. Dann haben wir schon mal diese beiden Rollen. Du machst die Jünger. Gut, super. Aber bei den Jüngern, stellen wir noch mal ein bisschen zurück. Wir würden gerne erstmal jemand finden, der das liest, was Jesus gesagt hat. Würde jemand das lesen, was Jesus gesagt hat? Kalle, würdest du auch das machen? Harald, schön. Wenn du das liest, was Jesus gesagt hat. Und dann brauchen wir noch die Jünger, genau. Super, Kalle, aber es gibt ja 12 Jünger. Wer würde den Kalle unterstützen und die Rolle von den Jüngern noch lesen? 12 Jünger. Okay, danke. Also wenn ihr dran seid, Sprechchor. Genau. Und dann brauchen wir nochmal das Volk aus Samaria. Was die dann gesagt haben, ganz zum Schluss, das sind die letzten paar Zeilen. Und ich würde sagen, Volk aus Samaria, das ist echt der Rest. Das ist der Rest, alle zum Schluss mindestens das mitlesen, was die Leute aus Samaria gesagt haben. Vielleicht gelingt das im Sprechchor, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander gebrabbelt, das geht dann schon ganz gut. Und wir können es ja dann so machen, ich habe ein paar Worte, die zum Erzählen gut wären, aber die man in verteilenden Rollen lesen nicht unbedingt braucht. Die habe ich weggelassen, dass wir einfach auf das hören, was die verschiedenen Personen hier lesen. Das wäre schön. Da hinten gab es auch Mikrofone. Super, finde ich richtig gut, wenn man die sich so weitergeben kann. Fängst du an? Der Erzähler wäre zuerst dran.
Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus mehr Nachfolger gewonnen und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie:
Gib mir etwas zu trinken.
Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben.
Du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau.
Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben.
Aber Herr, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken.
Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.
Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss.
Geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide wieder her.
Ich bin nicht verheiratet.
Das stimmt, verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.
Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten?
Glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu dem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben.
Ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären.
Du sprichst mit ihm. Ich bin es.
Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau geredete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu.
Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias.
Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen hatten ihm seine Jünger zugeredet.
Rabbi, isst doch etwas.
Ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst.
Fragten sich die Jünger untereinander.
Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu, einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit.
Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte,
dieser Mann weiß alles, was ich getan habe.
Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben, und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören, und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau,
super. Schöner Sprechchor. Danke für das Lesen von dem Bibeltext in den verteilten Rollen. Ist das nicht eine tolle Geschichte? Was ist da eigentlich passiert? Wer würde versuchen, mit eigenen Worten wiederzugeben, was da passiert ist in dieser Geschichte? Einsatz.
Thank you.
Der Satz hat mir besonders gut gefallen. Da wird diese Geschichte auf einmal zu einer großen missionarischen Aktion. Was hier passiert und was mich so fasziniert, was ich so schön finde, hier kommt jemand zum Glauben an Jesus. Das Leben von einem Menschen wird von einer Stunde zur anderen echt verändert, weil jemand Jesus kennengelernt hat und weil jemand Jesus annehmen konnte und das, was er ihr angeboten hat, dieser Person. Ist das nicht stark? Dass jemand zum Glauben kommt? Kennt ihr das? Dass Menschen zum Glauben kommen? Mal ganz ehrlich, wann habt ihr letztes Mal mitgekriegt, dass eine Person zum Glauben an Jesus gekommen ist? Habt ihr dieses Jahr beobachtet, dass jemand zum Glauben an Jesus kommt? Kannst du ruhig melden, einfach sagen. Oder letztes Jahr? Und ich finde das so schön, dass ihr sagt, wir haben das Anliegen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wünschen uns, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und wir beten dafür. Das habe ich gehört. Deswegen habe ich das Thema ausgewählt, dass ihr darum betet, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn ihr sagt, wir wünschen uns das, aber erfahren haben wir das lange nicht, dann kann ich mir das lebhaft vorstellen, weil das nicht eine Sache ist, die so jeden Tag passiert, sondern das sind Sternstunden, die man miterleben darf, dass Menschen zum Glauben kommen. Und was ich hier noch schöner finde, ist, dass das gar nicht nur eine Person ist, die zum Glauben kommt, sondern hinterher gibt es einen Sprechchor, wo viele Leute miteinander sagen, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Dass ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt, Leute aus Sychar, viele Leute, wie hier ausdrücklich steht, zum Glauben an Jesus kommen, das finde ich schon stark. Das finde ich gewaltig. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das sind so Geschichten, die sind so weit weg. Das gab es früher vielleicht mal, so als Jesus auf dieser Erde war oder in der Zeit der Apostel, dass Menschen so zum Glauben gekommen sind. Oder auch vielleicht räumlich weit weg, so irgendwie irgendwo in der Erweckung in Afrika und Asien, dass so Leute zum Glauben kommen. Aber dass das heute passieren kann, das scheint uns gar nicht so real zu sein. Und mir geht es genauso. Als ich mit der Bibelschule fertig war, schon ein paar Tage her, habe ich ein Praktikum gemacht in Österreich, meine Heimat. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, deswegen hat es mich immer dahin gezogen und zieht mich immer wieder dahin. Und ich habe dann ein Praktikum machen dürfen bei einem Missionar. Ein Missionar hatte die Aufgabe, Menschen zu Jesus zu führen. Und das war auch seine echte Leidenschaft. Und als ich dann hinkam, dort nach Innsbruck, nach Österreich, und mit dem Missionar so die ersten Gespräche hatten, wie das werden wird in dem Praktikum, sagte er zu mir, Reinhard, ich kann mir vorstellen, dass in dem Jahr, wo wir zusammenarbeiten, 20 Leute zum Glauben kommen. Ich habe mich im Kopf gekratzt und habe gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil ich bis dahin selten erlebt habe, dass überhaupt Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und ich war ein bisschen sprachlos, wusste nicht so viel dazu zu sagen mit so einer Steilvorlage, die er da gegeben hat. Zum Glück war seine Frau dabei und seine Frau hat ihm dann gleich richtig einen drüber gegeben und hat dann zu ihm gesagt, wie kann man denn da Zahlen nennen, dass so viele Menschen zum Glauben kommen? Und dann war er still und hat nichts mehr gesagt darüber, ob viele Menschen zum Glauben kommen oder nicht. Aber was ich nicht wusste, war, dass er heimlich mitgezählt hat. Und am Ende dieser Zeit sagte er zu mir, Reinhard, weißt du noch, was ich dir am Anfang des Jahres gesagt habe? Wo ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass 20 Leute in diesem Jahr zum Glauben kommen. Und dann sagte er, ich habe mitgezählt. Es sind inzwischen mehr als 20, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind. Dieses Jahr war für mich etwas Besonderes, dass ich erleben konnte, dass Menschen tatsächlich zum Glauben an Jesus finden. Was in mir auch die Hoffnung und den Glauben geweckt hat, ja, das ist möglich, das kann passieren, dass man Menschen zu Jesus führt und mit Menschen über den Glauben sprechen kann, dass sie zum Glauben an Jesus finden. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich ein Vorbild hatte bei dem Missionar, der wusste, was er tut und der auch erwartungsvoll und zielstrebig gearbeitet hat und mit Menschen Kontakt hatte und ihnen das Evangelium lieb gemacht hat und dass es möglich war, Menschen zum Glauben zu führen, immer in der Regel in ganz persönlichen Beziehungen, in ganz persönlichen Kontakten. Und genauso ist es ja hier auch. Wovon wir hier lesen in dem Bibeltext ist, dass es eben nicht eine Evangelisation ist, wie wir das kennen, wo man unter der Kanzel sitzt und Verkündigung da ist, sondern wo wir sehen, es ist ein 1:1 Gespräch, ein ganz persönliches Gespräch zwischen zwei Leuten. Eigentlich kann man sagen, durch eine Zufallsbegegnung. Jesus war unterwegs und wir haben ja das da gelesen, dass ihm zu Ohren gekommen war, dass er mehr Nachfolger gewonnen hat als Johannes der Täufer, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Offensichtlich war das so, dass durch Jesus viele Menschen zum Glauben gekommen sind und wo er dann gemerkt hat, die anderen sprechen darüber, dass seine Arbeit so erfolgreich ist, erfolgreicher ist als die vom Johannes und dem Täufer, hat er Judäa verlassen und ist wieder nach Galiläa gegangen. Das war so das Land, wo er weniger Erfolg hatte. In Judäa war es offensichtlich leichter, Menschen auch anzusprechen auf den Glauben hin. Und es kann sein, dass es auch mal Zeiten gibt und Gegenden gibt, wo es nicht so leicht ist, dass man Menschen ansprechen kann auf den Glauben. Und auf diesem Weg von Judäa nach Galiläa steht dann, er musste durch Samaria reisen. Dieses Gebiet lag dazwischen und er ist dann eben durch Samaria gezogen. Das war das Nachbarvolk von Israel, die Samaritaner. Die waren nicht so sehr beliebt. Das waren sowas wie die Ostfriesen für uns, genau, über die man eher Witze gemacht hat und auch, wo man gemerkt hat, die sind anders als wir, da gab es auch ein Problem mit Religionsvermischung, mit anderen Völkern und so weiter. Und deswegen ging man da nicht so gerne her. Aber Jesus musste, um sein Ziel zu erreichen, durch Samaria reisen. Und auf dem Weg dahin musste er zwischendurch Pause machen, setzt sich dort an einen Brunnen nieder. Und das finde ich so stark. Müde von der Reise setzt sich Jesus an den Brunnen. Der war platt von der Wanderung. Der war richtig müde. Und Jesus war richtig Mensch. Das kann man sehen, dass er genauso müde geworden ist wie wir. Dass man eben auch müde werden kann durch Dinge, die man getan hat, die gewesen sind. Vielleicht sogar auch für Dinge, die man gerne getan hätte, dass man merkt, das ist nicht so gut gelungen. Aber in dem Augenblick, als er diese Frau sieht, ist er wieder voll wach und hat voll das Anliegen, auch ihr das Evangelium zu sagen. Aber jedenfalls eine Zufallsbegegnung, wie wir sie jeden Tag haben, wo wir Menschen treffen, wo wir eben unterwegs sind, ob wir auf der Wanderung sind oder an der Arbeit oder beim Einkaufen oder sonst etwas. Durch so eine Zufallsbegegnung kommt ein Mensch zum Glauben und das finde ich total stark. Und was ich schön finde ist, dass man in diesem Bibeltext sowas wie ein Beispiel hat, wie das geschehen kann. Wie Jesus das macht, dass er, wie hier eine Person zum Glauben gekommen ist. Und ich finde, er ist an dieser Stelle das beste Vorbild. Ich hatte da im Praktikum ein tolles Vorbild, auch wie man Menschen zu Jesus führen kann. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Hat mir sehr, sehr geholfen. Aber ich glaube, das Vorbild von Jesus ist noch viel besser. Und was man dann hier sieht in dieser Geschichte, dass es eine ganze Abfolge von Entwicklungsschritten ist, die man hier beobachten kann, wodurch Menschen, wodurch eine Person zum Glauben kommt, kommt an Jesus. Und diese Abfolge von Entwicklungsschritten, die würde ich gerne einmal einfach mit ein bisschen mit euch durchgehen. Und vielleicht, wenn ihr wollt, dass ihr sie mit aufschreibt auf dem Zettel auf der Rückseite, da ist so ein kleines Schaubild drauf. Und dieses kleine Schaubild habe ich auch hier vorne, wo man sieht, dass das in etwa so geht. Aber der schreibt nicht so gut, dann immer mal den anderen. Genau. Also das Schaubild ist so, dass man sieht, das ist ja geradezu eine Treppe, ja? Wo man sieht, es geht Schritt für Schritt weiter nach oben in dem Prozess, den wir hier mit uns miteinander anschauen wollen, dass jemand zum Glauben kommt. Und in der Regel ist das ein Prozess. Das ist in der Regel nicht so, dass es so plötzlich ist. Das kann auch sein, dass es mal recht ganz kurz ist, aber meistens ist das ein Prozess, wo man merkt, dass es richtig Stück für Stück losgeht. Und ich würde gerne mit euch mal diesen Prozess ein bisschen angucken, was sind solche Schritte, dass ein Mensch hingeführt wird zum Evangelium, dass jemand zum Glauben kommt, was können wir selber daran tun, wo ist es auch wichtig, dass jemand anders dann anfängt. Genau. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal ganz oben an. Dass wir erstmal klären, was ist eigentlich das Ziel oder das Anliegen. Deswegen schreibe ich mal hier oben rein, das Anliegen. Was für ein Anliegen hat Jesus? Und haben wir dieses Anliegen auch? Und offensichtlich war das Anliegen von Jesus, dass Menschen zum Glauben kommen. Genau. Und ich würde hier gerne mal einen Satz reinschreiben. Anliegen, ich will dich. Das habe ich von meiner Tochter gelernt. Dieses Motto, ich will dich. Ich habe ja 4 Kinder, 2 Mädels und 2 Jungs. Und besonders die Mädchen sind ausgesprochen hübsch. Wo ich immer gesagt habe, das haben sie von meiner Frau, bin ich fest davon überzeugt, bis mir jemand gesagt hat, nee, das stimmt nicht, die haben die Schönheit nicht von deiner Frau, sie müssen sie von dir haben. Da habe ich gesagt, warum? Ja, deine Frau hat sie noch. Genau. Und du nicht mehr, genau. Von daher, okay, eine von den beiden frechen Mädels, ne, die hat so eine Phase gehabt in ihrem Leben, wo sie manchmal ein bisschen provozierend angezogen war. Ziemlich kurze Röcke und so Ausschnitt und sowas. Und da muss man ihr manchmal sagen, Anna, das geht gar nicht. So kannst du nicht jetzt rausgehen. Genau. Und eines Tages lief sie rum mit einem T-Shirt und auf diesem T-Shirt stand ganz groß drauf, ich will dich. Und die Jungs haben vielleicht geguckt, dass ein hübsches Mädchen da rumläuft mit der Aufschrift, ich will dich. Und dann hatte sie ganz klein darunter, ne, stand dann ganz klein darunter, im Himmel wiedersehen. Dachte ich, okay, das ist ganz schön mutig und auch frech. Genau, dass man das so als Motto auf sein T-Shirt schreibt, dass das Mädel drauf schreibt, ich will dich im Himmel wiedersehen. Und offensichtlich, und ich weiß das von ihr, dass das auch ihr Anliegen ist, dass sie sagt, ich will meine Freunde möglichst im Himmel wiedersehen. Und deswegen hat sie das da drauf geschrieben, dass sie das hier drauf schreiben kann, ich will dich im Himmel wiedersehen. Als Motto, als Motiv. Und die Frage ist, ob wir dieses Anliegen auch haben, dass wir im Herzen sagen, ich will dich im Himmel wiedersehen. Offensichtlich hat Jesus dieses Anliegen gehabt. Und offensichtlich ist Jesus so über diese Erde gegangen mit dem Anliegen, ich will diese Menschen, die hier leben, im Himmel wiedersehen. Und deswegen hat er ganz viel über den Himmel gesprochen, über das Reich Gottes, über das Himmelreich gesprochen und hat ihnen gesagt, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sie einladen möchte zu sich und dass er den Weg frei machen möchte, dass Menschen in den Himmel kommen kann, ich will dich im Himmel wiedersehen. Und das sehen wir auch in diesem Abschnitt schon. Da steht am Anfang, dass die Leute gehört haben, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern macht als Johannes. Das war sein Anliegen, dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden. Und deswegen ist er manchmal ziemlich direkt auf die Leute zugegangen und hat ihnen gesagt, folge du mir nach. Ich möchte dich dabei haben. Ich will dich bei mir haben und ich will dich im Himmel wiedersehen. Und das ist offensichtlich das Motto von Jesus, dass er so über diese Erde geht mit dem Anliegen, ich will dich im Himmel wiedersehen. Und dann auch, dass er durch Samaria gereist ist, lag nicht nur daran, dass eben Samaria so zwischen Judäa und Galiläa lag, sondern da steht ein spannendes Wort, auch gerade im griechischen Text. Jesus musste durch Samaria reisen. Dieses göttliche Muss, offensichtlich war das sein Auftrag von Gott her, dass er dorthin geht, um dort einen Menschen zu Jesus zum Glauben führen kann, weil Gott das wollte. Er hat das Anliegen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und dann auch, wo ich es auch sehr stark wiederfinde, dass Jesus dieses Anliegen hat, dass Menschen tatsächlich auch in der Ewigkeit bei Gott sein werden, dass er eben, obwohl er müde war, obwohl er sich müde dort an den Brunnen hingesetzt hat, hellwach war, als er diese Frau gesehen hat und gesehen hat, boah, die braucht das Evangelium, die braucht die Liebe Gottes, die braucht Vergebung, diese Person, weil er offensichtlich sofort durchgeblickt hat, was das für eine Person ist, die dort mittags um 12 zum Brunnen geht, was keiner tut. Offensichtlich versteckt sie sich vor den Leuten, die will nicht gesehen werden. Und als Jesus das wahrnimmt, diese Person da wahrnimmt, da war er auf einmal überhaupt nicht mehr müde, sondern war hellwach und mit dem Anliegen, dass er dieser Frau helfen will, im Glauben einen neuen Anfang zu machen und ein Kind Gottes zu werden. Finde ich total stark. Und es gibt schon Situationen, wo man müde ist, aber es gibt einen Unterschied, ob man müde von etwas ist, wenn jemand müde von der Arbeit ist, oder ob jemand müde für etwas ist, dass man gar keinen Antrieb mehr hat. Auch gerade im Blick auf Evangelisation, dass es uns eigentlich egal ist und wir wollen am liebsten unsere Ruhe haben. Lass mich mit diesem Anliegen, mit diesem Thema in Ruhe. Kann sein, dass heute Morgen auch einige so gedacht haben. Und Jesus will uns wieder wach machen. Er will, dass wir unsere Müdigkeit überwinden. Und von daher, wenn du das Anliegen bekommst, ich glaube, dass damit fängt alles an, dass wir das so irgendwie so als Leitsatz in unserem Leben haben und vielleicht so durch unseren Alltag gehen, egal wen wir sehen. Und wenn das jemand ist, den wir gar nicht so gut leiden können, an der Arbeit oder sonst etwas, dass wir mit diesem Grundanliegen durchs Leben gehen, ich will dich im Himmel wiedersehen. Ich möchte, dass du dabei bist. Und am allermeisten kann dir das helfen, wenn du Jesus annimmst. Das war sein Anliegen und das darf auch unser Anliegen sein. Aber wenn wir das Anliegen haben, dass Menschen in den Himmel kommen, dann ist es auch keine Kleinigkeit und manchmal auch kein kurzer Weg, dass wir Menschen tatsächlich dazu helfen, dorthin zu kommen und das ewige Leben anzunehmen. Und deswegen fangen wir jetzt tatsächlich bei diesen Stufen an, ganz unten. Und ich würde gerne fragen, womit fängt das Ganze an, dass wir Menschen zu Jesus führen können, dass sie eines Tages in den Himmel kommen können? Womit fing das bei Jesus an? Und ich schreibe mal hier ein Wort hin und das heißt was ich jetzt hier hingeschrieben habe, heißt Haltung. Meine Haltung, meine innere Einstellung. Und dazu geschrieben habe ich bedingungslose Annahme. Und ich glaube, damit fängt es an, ob wir einen Menschen gewinnen können fürs Evangelium. Ob wir in der Lage sind, Menschen echt anzunehmen, ob sie sich von uns angenommen wissen. Und das möchte ich von Jesus lernen, wie er Menschen annehmen konnte, wie er diese Frau so annehmen konnte, bedingungslose Annahme, dass er offensichtlich dieser Frau so begegnet ist. Und das war ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und Jesus hat ja die Szene mit Sicherheit nicht irgendwie jetzt naiv erlebt oder wahrgenommen, sondern er hat ja genau gemerkt, was hier vorgeht. Drei Dinge hätten ihn davon abhalten können, überhaupt mit dieser Frau auch nur ein einziges Wort zu sagen, weil das schon alles mit Vorurteilen belastet war. Das erste war, es war eine Frau. Und mit Frauen zu reden, ging damals gar nicht. Frauen hatten überhaupt keinen Wert, gar nicht. Frauen hatten in der damaligen Gesellschaft so wenig Wert, dass sie noch nicht mal den eigenen Haussklaven irgendeine Anweisung geben durften. Und man sprach nicht einfach mit einer Frau. Und man sprach mit einer Frau vor allen Dingen nicht über religiöse Sachen. Und Jesus durchbricht ja alle Konventionen der damaligen Zeit. Er redet mit einer Frau. Übrigens hat sich dadurch das Frauenbild auf der Welt völlig verändert. Bis heute finde ich total stark, wie Jesus diese Frau aufwertet. Der zweite Grund, wo man merkt, okay, das hätte ihn jetzt davon voll abhalten können, dass er mit dieser Frau überhaupt redet, war, dass sie eine Samaritanerin war. Ich habe eben schon gesagt, dass die Samaritaner irgendwie so ein völkisch verwandtes Volk mit den Juden waren, aber die haben sich dann darauf eingelassen, auf andere Völker, die in der Umgebung gelebt haben und sind ein Mischvolk geworden. Ein Mischvolk mit anderen heidnischen, mit einem heidnischen Volk, was sie dann hin und her geheiratet haben, was dazu geführt hat, dass sie dann auch beide Religionen irgendwie vermischt haben und die einen haben an den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs geglaubt und die anderen haben an irgendeine lokale Gottheit geglaubt, die in dieser Zeit war, und das war für die Juden etwas Schreckliches, dass sie deswegen war es üblich, dass man mit solchen Leuten überhaupt nicht geredet hat. Und Jesus setzt sich wieder über Konventionen hinweg und redet einfach mit einer Samaritanerin. Und dazu muss Jesus noch erkannt haben, die Frau hat irgendwie ein Problem. Die Frau ist offensichtlich jemand, der sie verstecken muss vor anderen. Und irgendwie war sie ja auf die Stirn geschrieben, das ist ein Flittchen. Die hat ein Problem mit Männern, vielleicht eine Hure oder sonst etwas. Und ich finde das total erstaunlich, Jesus begegnet dieser Frau mit einer Haltung der absoluten Annahme, ohne Vorurteile, in erstaunlicher Haltung, mit Wertschätzung, mit Respekt. Und wo man dann den Eindruck gewinnt, er stellt sich überhaupt nicht über sie. Er redet nicht so von oben runter mit ihr, sondern er stellt sich offensichtlich auf eine Ebene oder vielleicht sogar noch unter sie, nicht über sie. Und das finde ich total spannend, dass dann Jesus zu dieser Frau das Gespräch so eröffnet, dass er sagt, gib mir zu trinken. Jesus bittet diese Frau um einen Gefallen. Und sagt, du kannst mir einen Gefallen tun. Du hast nämlich ein Schöpfgefäß und das habe ich nicht. Und du kannst mir einen Riesengefallen tun und du kannst du mir Wasser zu trinken geben. Er bittet sie. Er belehrt sie nicht. Er fordert nichts von ihr, sondern er bittet sie und stellt sich erstmal unter uns. Und ich finde das total wichtig, auch gerade im Blick auf Menschen, mit denen wir über das Evangelium reden, dass wir uns nicht über sie stellen. Und das liegt uns so nahe. Ich habe ja was, was du nicht hast. Und ich bin besser als du, weil ich bin ja Christ. Und ich glaube, dass das weit an der Realität vorbeigeht. Man merkt, wir sind überhaupt nicht besser als die anderen Menschen. Und gerade wenn wir Menschen kennenlernen, merken wir, wie wertvolle Menschen das sind und die sich auch Kopfgedanken machen über verschiedene Sachen und dass wir manchmal etwas lernen können für sie. Und vor allen Dingen, was mir bewusst geworden ist, wenn man sich über Leute stellt und sie so von oben herunter anspricht, dann erzeugt man einen Widerstand. Pädagogen sprechen davon, dass wenn man mit Menschen so spricht, dass das Reaktionen hervorruft, also richtige Widerstände hervorruft, dass man das andere schon deswegen gar nicht annehmen können, was man sagen will, weil man sie auch in einer Art und Weise in begegnet ist, eine Haltung, die sie verschließt, innerlich verschließt. Und wir können hier von Jesus lernen, der wirklich demütig in einer Haltung der Liebe, in der bedingungslosen Annahme Menschen begegnet, und das schließt diese Person offensichtlich auf. Das finde ich total stark. Gehen wir einen Schritt weiter. Hier ist bis jetzt ja noch fast nichts gesagt. Diese Haltung ist etwas, was ohne Worte geschieht. Nur einfach in unserem Herzen, in unserem Kopf, welche Haltung haben wir zu anderen Menschen? Nehmen wir sie an, lieben wir sie? Und erst dann kommt es zum Gespräch. Und die nächste Stufe, die ich hier mal beschreiben will, heißt Smalltalk. Englisch. Wer hilft mir zu übersetzen? Was? Ja. Locker reden, Smalltalk. Die Engländer haben schönen Begriff dafür. Die sagen Bullshit. Dass man einfach quatscht. Einfach irgendetwas sagt. Es muss nicht gleich immer über den Glauben geredet werden. Auch Smalltalk ist Evangelisation. Jesus redet mit der Frau über ganz profane Sachen, über ganz alltägliche Sachen, und er spricht mit ihr über Wasser und über das, was er gerade jetzt braucht, dass er Durst hat und um Wasser bittet. Er redet über ganz alltägliche Sachen, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, und wissen, okay, auch wenn ich mit den Menschen überhaupt noch nicht über den Glauben rede, ist das bereits eine zweite Stufe, würde ich sagen, im Blick auf Evangelisation, dass ich mit Leuten überhaupt im Gespräch bin. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich weiß, wovon ich rede. Wir sind ja so, vor über 20 Jahren haben wir ein Haus gekauft in Wiedenest, haben das hergerichtet, wo wir dann später erfahren haben, dass das Geburtshaus von Werner Heukelbach ist. Das heißt, ich wohne im Geburtshaus von Werner Heukelbach. Ich muss ja schon evangelistisch irgendwie was mit drauf sein. Und als wir da eingezogen sind in das Haus, haben wir gemerkt, dass besonders eine Nachbarin total reserviert ist uns gegenüber. Wir wollten gerne zu den Nachbarn ein gutes Verhältnis aufbauen. Und natürlich auch, wir haben uns gewünscht, dass unsere Nachbarn auch zum Glauben an Jesus finden. Aber wir haben überhaupt kein Packende gefunden, weil die Frau uns irgendwie abgelehnt hat. Und es war noch nicht mal möglich, Smalltalk mit ihr zu machen über den Gartenzaun. Es war noch nicht mal möglich, sich vernünftig zu begrüßen. Und wenn wir sie begrüßt haben, dann ging das so: Moin, Frau Hesse! Schweigen. Da kam nichts wieder. Und für uns irritierend. Wir merken, okay, wie sollten wir mit so einer Person über Glauben reden? Wir können ja noch nicht mal miteinander die einfachsten Sachen austauschen. Genau. Mit der Zeit ist das dann etwas besser geworden. Nach 4 Jahren kam sie an und sagte, wir kennen uns jetzt schon so lange, wir können jetzt eigentlich du sagen. Genau. Und da war auf einmal das Eis gebrochen, und die Frau Hesse hat uns das Du angeboten. Seitdem sage ich Anneliese, oder habe Anneliese zu ihr gesagt, sie lebt nicht mehr. Und ich bin echt dankbar, dass ich, noch bevor sie dann auch in die Ewigkeit gegangen ist, ihr das Evangelium so erklären konnte, dass sie Jesus annehmen konnte. Bin ich echt froh. Und angefangen hat es, dass man überhaupt ins Gespräch kommt. Alltagsgespräche, alltägliche Gespräche, ne? Schreibe ich mal hier dabei. Ja. Und von daher mache ich Mut, auch das ganz bewusst zu gestalten, mit Menschen einfach alltägliche Gespräche zu führen über alltägliche Sachen. Und mein ein Leitsatz ist immer, interessiere du dich für Menschen, für das, was sie machen, für das, was sie denken. Dann fangen sie vielleicht an, sich für dich zu interessieren und für das, was du denkst und was du glaubst, wo man ihnen dann auch den Glauben vermitteln kann. Und man merkt, man muss das richtig auch aufbauen, eine Kommunikation pflegen, das ist überhaupt nicht leicht, dass man eben auch ganz bewusst von der Begrüßung auch dahin kommt, dass man über Meinungen reden kann und vielleicht dann die Freiheit hat, über alles Mögliche zu reden, auch über den Glauben zu reden. Genau. Was für mich dann immer spannend ist, geht das Gespräch weiter? Kommen wir irgendwo auf ein anderes Level? Ne? Kommen wir auf das Thema Religion? Und die Frage ist, ist Religion ein Thema? Ist Glaube in irgendeiner Weise ein Thema? Wie komme ich von einem alltäglichen Gespräch, vom Smalltalk vielleicht dahin, dass wir mal über den Glauben reden können? Und es kann sein, dass hier dazwischen eine längere Zeit liegt. Dass man merkt, okay, das ist jetzt noch nicht dran. Und oft haben wir auch ein natürlich gutes Empfinden, dass wir merken, das ist jetzt noch nicht dran, dass wir tatsächlich auch noch abwarten müssen, die nächste Stufe. Jesus hat das bewusst gestaltet. Und das lesen wir hier in dem Text, dass er dann ganz bewusst das Gespräch auch dahin lenkt von den profanen, alltäglichen Sachen, wo er zunächst über Wasser redet, über Trinkwasser redet, und dass er dann tatsächlich über das Wasser des Lebens redet, wo er sich dann auch selber mit meint, mit diesem Wasser des Lebens. Ihm ist es ein Anliegen, dass aus dem Smalltalk ein Gespräch über Glauben wird, ein Glaubensgespräch wird. Und er führt es dahin. Und die Frage ist immer für mich, wie gelingt das? Und ich mache das jetzt mal so, ich male mal jetzt mich hier hin. Ne? So. Das bin ich. Und auf der anderen Seite male ich jetzt mal unsere Nachbarin hin. Ne? Das ist die Frau Hesse. Die hat so schwarze Haare gehabt, dunkle Augen, italienischen Hintergrund, genau. Immer ein bisschen abweisend, zunächst, nachher ganz herzlich. Und die Frage ist, mache ich den nächsten Schritt von hier nach da? Oder warte ich, bis mein Gegenüber etwas über seine Glaubensvorstellung sagt. Meistens entscheide ich mich fürs Zweite. Weil ich sage, lass die Leute lieber selber kommen. Und das ist erstaunlich, wie schnell die Menschen über Glauben reden. Über das reden, was sie glauben. Ist mir besonders aufgefallen, wo ich vor einiger Zeit eine Reha gemacht habe, eine Kur gemacht habe. Und ich habe mir vorgenommen, bei der Kur jetzt nicht so viel über den Glauben reden. Und ich sagte, okay, das ist dein Beruf, Evangelist, aber jetzt ist mal was anderes drin, halt die Klappe. Und ich habe noch nicht mal über meinen Beruf gesagt, weil ich wusste, wenn ich sage, ich bin Pastor, dann bin ich sofort beim Thema Glauben. Genau. Und deswegen war ich ein bisschen zurückhaltend. Ich habe nur gestaunt, dass die anderen überhaupt nicht so zurückhaltend sind. In der Vorstellungsrunde sitzt ein Mann in dem Kreis und er stellt sich dann vor mit dem Satz, mein Name ist Rüdiger und ich bin Reiki-Meister. Was hat der gerade gesagt? Der hat nicht nur etwas über seinen Beruf gesagt, sondern der hat mir auch seinen Glauben verraten, dass er Reiki macht. Genau, so eine buddhistische Kampfsporttechnik. Wusste ich zum Glück ein bisschen da von der Ausstellung Weltreligion und sowas. Fand ich total spannend. Oder wir sitzen am Tisch zusammen und eine Person sagt zu mir, ich muss heute vorsichtig sein. Das Horoskop ist schlecht. Genau. Denke ich, was hat die mir gerade gesagt? Die hat mir gerade gesagt, dass ihr an Horoskope glaubt. Ja? Und das ist natürlich ein Wahnsinnseinstieg. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht an so einen Quatsch. Ich glaube an was anderes. Ich glaube, dass mein Schicksal nicht davon abhängt, wie die Sternenkonstellation ist, sondern dass mein Schicksal davon abhängt, dass Jesus, dass Gott mein Leben trägt und was. Habe ich einfach dann aufgegriffen. Und ich persönlich bin immer dabei, dass ich gucke, ist das denkbar, dass man, kann man raushören, wo Menschen mir etwas sagen über den Glauben. Bei unserer Nachbarin war das total, war schön. War ja schon gut, dass wir überhaupt reden konnten. Aber über was sollten wir denn reden mit unserer Nachbarin? Und es gibt im Oberbergischen ein Thema, über das man immer reden kann. Das ist das Wetter, genau. Und deswegen war die Kommunikation dann meistens regelmäßig so, dass das dann war, moin Frau Hesse. Und sie war ein bisschen wortkarg immer, ne? Sagt sie, moin moin, schönes Wetter heute. Jo, jo. Und dann sagt sie irgendwann, gut, dass man das doch nicht selber machen kann. Denke ich, okay, was hat sie denn jetzt gesagt? Dass das nicht in unserer Hand liegt, wie das Wetter ist. Und offensichtlich, dass da jemand drüber steht. Und jetzt war die Frage für mich, greife ich es auf oder lasse ich den Ball liegen? Und ich habe es natürlich gerne aufgegriffen und habe gesagt, das finde ich auch, dass es einen Herrgott im Himmel gibt, wo der das viel besser weiß, was wir brauchen, was die Natur braucht und dass das so eingerichtet ist. Das finde ich richtig gut. Und wir waren ansatzweise schon im Gespräch über den Glauben. Und ich habe versucht, mehr herauszufinden, was die Person glaubt und sind dann auch in einen Austausch hineingekommen. Ja? Austausch, was glaubst du? Oder was glaube ich und was glaubst du? Ne? Die beiden Dinge. Einfach auch hinzuhören und zu fragen, was glauben die Menschen? Was glaubt mein Gegenüber? Und bei meiner Nachbarin war das so, dass ich dann recht bald rausgekriegt habe, die ist streng katholisch. Und warum sie uns abgelehnt hat, in der ersten Zeit war einfach das, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen konnte, einen Freikirchler neben sich wohnen zu haben. Die wollte wieder katholische Nachbarn, wie das vorher war. Das war ihr offensichtlich wichtig. Und dass sie dann mitgekriegt hat, das ist sogar noch irgendwie so ein Geistlicher, das war für sie total quer und deswegen wollte sie nicht mit uns reden. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, dass sie eben aus Italien kommend einen katholischen Hintergrund hat, was das für sie bedeutet und die Werksgerechtigkeit und warum sie gerade am Karfreitag in den Garten geht und solche Sachen. Und das war, ich habe versucht, das einfach aufzugreifen, einfach versucht herauszufinden, was glaubt die Person. Und das hilft dann auch, um dann das Evangelium jemand dass es nicht um unsere Gerechtigkeit geht, dass es nicht unsere Werke sind, die uns zum Glauben führen, angesichts der Werkgerechtigkeit. Jedenfalls hinhören, was Menschen glauben, nicht nur selber reden. Und was ich spannend finde, dass Jesus das auch macht. Da gibt es auf einmal eine ganze Phase in dem Gespräch in Johannes 4, wo Jesus mit der Frau darüber redet, was ist eigentlich richtig? Was ist der richtige Glaube? Und die Frau sagt zu Jesus, Herr, ich sehe, dass du bist ein Prophet. Kannst du mir eine Frage beantworten? Und dann kommen die unterschiedlichen religiösen Vorstellungen zum Ausdruck. Unsere Vorfahren haben auf diesem Berg, dort am Gerizim, angebetet. Warum behauptet ihr als Juden, ne, man könnte Gott nur in Jerusalem anbeten? Und Jesus lässt sich darauf ein und spricht mit dieser Frau genau über die unterschiedlichen religiösen Vorstellungen, die sie hat. Und von daher möchte ich einfach Mut machen, hinzuhören bei dem, was Leute sagen. Wir müssen langsam auf die Uhr gucken. Oder wir haben ja gesagt, 1,5 Stunden. Ne? Wir haben den Vorteil, wir können nächstes Mal ein bisschen weitermachen. Ich würde nur gerne einfach noch ein Stichwort nennen. Und zwar, was ich hier merke, dass es dann immer mehr darauf hinausläuft, dass es persönlich wird. Aus dem Alltagsgespräch, aus dem Smalltalk, wo es um Wasser ging oder wo es ums Wetter ging, wird auf einmal ein Glaubensgespräch, ein Gespräch über religiöse Ansichten, wo man eben auch austauschen kann, was glaubst du, was glaub ich und so weiter. Und desto weiter wir nach oben gehen kommen, umso persönlicher wird es. Und dass Jesus auch offensichtlich dahin führt, dass es auf einmal ganz persönlich darum geht, dass er über sich redet. Dass es deutlich wird zwischen den Zeilen, er redet über sich als das lebendige Wasser. Und ganz deutlich wird es dann gerade an dem einen Punkt, wo dann die Frau sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und Jesus sagt dann zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Das ist der Höhepunkt in diesem Gespräch und auch gleichzeitig der Wendepunkt. Dass Jesus ganz persönlich wird und sagt, ich bin's. Und ich glaube, im Gespräch mit anderen Menschen ist das auch hilfreich, dass es persönlich wird. Warum ich mich für Jesus entschieden habe, warum ich Christ geworden bin, kann ich dem anderen dann ein persönliches Zeugnis geben, warum das für mich so wichtig ist. Dass es nicht nur allgemein wichtig ist und man kann diese Ansicht haben oder jene Ansicht haben, sondern ich habe aus gutem Grunde, glaube ich, eine gute Entscheidung getroffen. Und für mich war das existenziell wichtig. Kann ich das dem anderen vermitteln? Von daher mache ich das eigentlich sehr gerne, dass ich Leute ermutige und herausfordere. Schreib doch mal dein Zeugnis auf. Was würdest du jemand erzählen, warum der Glaube für dich wichtig ist? Und wie du zum Glauben an Jesus gekommen bist? Dass man das auch tatsächlich persönlich sagen kann, nicht nur allgemein. Und in ganz vielen Gesprächen ist das dann so, dass es dann einfach nicht mehr um Sachfragen geht, sondern ich sage dann einfach, wie ich das erlebt habe, warum ich mich für Jesus entschieden habe, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und das ist gleichzeitig auch ein Modell für den anderen auch zu hören, wie er selber auch vielleicht eine Entscheidung für Jesus treffen könnte. Und wenn ihr mitmacht, würde ich euch gerne ermutigen, in dieser Woche mal einfach sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und das für sich selber aufzuschreiben mit der Fragestellung, warum habe ich mich für Jesus entschieden? Und wie war das? Wie bin ich zum Glauben gekommen an Jesus? Und vielleicht können wir nächstes Mal, am nächsten Sonntag, ein kleines Vorprogramm machen, dass wir uns gegenseitig erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Ich würde euch gerne diesmal nicht einen Bibeltext lesen lassen, sondern fragen, ob ihr persönlich erzählen wollt, wie war das für euch? Genau. Und wir merken jetzt, wir sind noch nicht am Ende. Ne? Wir sind noch nicht da, dass ein Mensch Jesus angenommen hat und ewiges Leben hat und dass wir wissen, ja, den werde ich im Himmel wiedersehen. Wir haben erst ein paar Stufen angeguckt und wir merken, das wird aber immer konkreter. Es wird immer zielorientierter und dann eben auch bis an den Punkt, wo man es dann mal richtig auf den Punkt bringt. Und ich würde gerne nächstes Mal mit euch darüber sprechen, wie man das im Blick auf den Glaubensfragen mal auf den Punkt bringt und wie man so den konkret auch fragt, wie ist das eigentlich bei dir? Wo stehst du? Weißt du, dass du das hast? Weißt du, dass du das festgemacht hast mit Jesus? Und dann erklären, wie man jemand das Evangelium erklären kann, um Jesus, jemand dann konkret zum Glauben zu führen. Für mich ist das ganz wichtig, wenn ich Menschen treffe, egal wo, ne, dann habe ich von vor immer so einen kleinen Plan vor Augen und denke, okay, wo stehen wir? Ja, wir können schon miteinander reden, super. Und vielleicht kann das weitergehen, dass wir irgendwo zum nächsten Schritt kommen, auf das nächste Level. Ist es möglich, irgendwann mal über religiöse Fragen, über Glauben zu sprechen, darüber zu diskutieren vielleicht? Ist es möglich, dass ich mein Zeugnis gebe? Und ist es dann möglich, dass ich dem anderen sage, sag mal, wo stehst du eigentlich? Wäre das nicht auch eine Sache für dich? Und für mich sehr hilfreich, das so vor Augen zu haben und auch zu sehen, Jesus hat uns ein richtig gutes Vorbild gegeben. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Woche, dass es euch diese Woche vielleicht ähnlich geht, wo ihr Menschen begegnet, im Geschäft, im Einkaufen, wenn ihr Wasser einkauft, im Getränkemarkt oder an der Arbeit oder wo ihr euch gerade aufhaltet, ob ihr Erfahrungen merken könnt, das ist genauso, an dieser Stelle bin ich, vielleicht kann es möglich sein, einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht kann ich dem anderen helfen, Jesus anzunehmen, um ihn dann auch im Himmel wiederzusehen. Wäre das nicht super? Und es ist nicht so schwierig, jemandem das Evangelium zu erklären. Und ich glaube, dass Jesus, dass uns die Evangelisten diesen Text aufgeschrieben haben, diese Geschichte aufgeschrieben haben, dass wir sie zur Vorlage machen können für unsere ganz persönliche Begegnung mit Menschen, weil Jesus will, dass Menschen gerettet werden. Nicht nur Einzelne, sondern dann vielleicht sogar auch eine ganze Stadt, wo dann Leute sagen, jetzt glauben wir nicht nur wegen dieser Frau, sondern wir haben selber erfahren, dass Jesus da ist. Und das war eine kleine Erweckung. Und ob Gott uns das nochmal schenken will, dass es eine kleine Erweckung geben würde, das wäre super. Gott segne euch diese Woche. Amen.